keine Ahnung, ob ich Kinder haben will. Denken vielleicht manche von euch. Oder sogar, Kinder? Nö, muss nicht. Was aber, wenn es dann plötzlich in euren 20ern heißt, du kannst definitiv keine Kinder bekommen, aus medizinischen Gründen. So ging Samantha.
Es war schon eine Achterbahnfahrt der Gefühle und hat auch sehr, sehr viele Ängste nochmal rumgewirbelt.
Das war gar nicht unbedingt so ein Lebenstraum von Samantha, Kinder zu bekommen. Aber als es dann hieß, dass es für sie gar nicht möglich ist, hat es irgendwie doch ganz schön reingehauen.
Facts und Feelings.
Hi, ich bin Charlene Rogall. Wir gucken in jeder Folge auf ein Gefühl, das uns nicht mehr loslässt. Wir suchen nach Ursachen und wollen Impulse finden, die uns konkret im Alltag helfen, um besser zurechtzukommen. Heute fragen wir uns, was macht das mit einem, wenn man in seinen 20ern erfährt, keine Kinder bekommen zu können? Wie steht's generell um die Fruchtbarkeit in unserer Generation? Und was sind Strategien, die helfen können, besser auf diesen Kontrollverlust klarzukommen?
Ich hatte da gemischte Gefühle dazu, weil ich eigentlich gesagt habe oder immer dachte, dass ich keine Kinder haben möchte und mir da auch ziemlich sicher war und bin. Aber das dann nochmal so offiziell zu hören und auch zu erfahren, dass man biologisch, medizinisch das gar nicht wirklich kann, ist nochmal etwas komplett anderes. Also ich war auf jeden Fall trotzdem noch geschockt und habe auch eine Weile gebraucht, um zu verstehen, was das für Konsequenzen hat.
Für Samantha war mit Mitte 20 klar, sie ist in den verfrühten Wechseljahren. Der Grund dafür war die Behandlung von einer Krebserkrankung. Seit 2 Jahren weiß sie, dass sie keine Kinder bekommen kann. Und im ersten Moment hat sie das erstmal so angenommen und auch auf sich wirken lassen, bis dann so Kinderkriegen mehr und mehr ein Thema in ihrem Freundinnenkreis wurde.
Die erste Schulfreundin hat ein Kind bekommen und es wird immer häufiger in meinem Umfeld halt darüber gesprochen, ob ein Kind in Planung ist oder eben nicht. Und das hat halt eher neue Unsicherheiten verursacht, wie zum Beispiel, dass ich dann so ein bisschen alleine zurückbleibe oder welche Rolle ich überhaupt in meinem Umfeld dann spiele, weil ich eigentlich nicht dachte, ein Problem damit zu haben und mit der Zeit dann aber gemerkt habe, es wird sich jetzt etwas tatsächlich verändern und zuvor war das nur so eine abstrakte Vorstellung.
Ja, das kam wahrscheinlich auch in einem Zeitpunkt, ne, wo man gar nicht so genau eine Kinderplanung hat oder noch so für sich überlegt. Du sagst auch, du warst ja eher da in Richtung eher keine Kinder. Ne? Und hattest du auch mal so das Gefühl, dass dir die Kontrolle über die Situation so entzogen wird, dass du da so ein bisschen geschwommen bist?
Ja, total. Also es ist was anderes, wenn man sich selber für etwas entscheidet. Aber trotzdem bleibt einem irgendwie so eine kleine Tür noch offen, falls man sich umentscheidet. Aber wenn die Ärzte sagen, es geht nicht und wir müssen auch noch zusätzlich etwas dafür tun, dass du im Gleichgewicht bleibst mit deinen Hormonen, dann ja, wird einem die Entscheidung und somit auch die Kontrolle abgenommen und auch ein bisschen die Kontrolle über meine Zukunft.
Lasst uns mal eine kurze Pause machen. Wir wollen von Samantha und ihrer Geschichte rauszoomen auf die Gesellschaft. Während der Recherche haben wir uns nämlich schon immer wieder gefragt, wie häufig kommt es eigentlich vor, dass Menschen in ihren 20ern unfruchtbar sind. Wir haben uns dazu Infos aus der Medizin geholt.
Ich bin Melissa Gülhan-Inci-Tuchan, bin die Klinikdirektorin im Klinikum Dortmund und leite die Frauenklinik hier.
Melissa Gülhan-Inci-Tuchan meint, dass in Zukunft Unfruchtbarkeit bei Menschen unter 30 steigt.
Es wird mehr. Nach den Daten, es wird viel mit der Umwelt verbunden, mit dem Übergewicht, mit der Adipositas. Zum Glück sind die Jugendlichen jetzt weniger Raucher als die Vorgängergeneration. Nichtsdestotrotz eben aber das ungesunde Leben, Umweltfaktoren, und auch verschiedene Gründe, die wir uns noch nicht erklären können. Aber die Infertilität, die wächst.
Okay, bevor ihr jetzt dystopische Szenarien im Kopf habt, aktuell ist es schon sehr selten, dass man mit Anfang 20 unfruchtbar wird. Und die Entwicklung ist auch eher langsam. Das hat Melissa Gülhan-Inci-Tuchan auch betont. Bei jungen Männern ist der häufigste Grund für die Unfruchtbarkeit Hodenhochstand.
wenn der zu spät erkannt wird oder wenn es generell gar keine Spermien gibt. Bei jungen Frauen ist der häufigste Grund die Endometriose. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, eine Krankheit, die erst in den letzten Jahren so richtig präsent geworden ist.
10-15% der jungen Frauen sind erkrankt an Endometriose und das im reproduktiven Alter, also in dem Zeitraum, wo sie eben auch schwanger werden können. Und die Erkrankung, die führt eben auch zur Infertilität. Wenn wir uns zum Beispiel die infertilen Patienten anschauen, also die unfruchtbar sind, sind von diesen Patienten sind 30-50% Endometriose-Patienten. Und wenn es eben sehr spät therapiert wird oder nicht therapiert wird, führt es dazu, dass die Eileiter verkleben, dass die Eizelle durch den Eileiter gar nicht wandern kann oder die Gebärmutter so erkrankt ist, dass sie auch keine Kinder mehr austragen kann.
Okay, kurz sacken lassen und jetzt zurück zu Samantha. Ihre Gedanken zu ihrer Zukunft, die formen sich ja gerade noch. Sie war eh nie der Typ Bucketliste fürs Leben.
Ich verbringe weiterhin viel Zeit mit meiner Familie und mit meinen Freunden und ich bin mir sicher, meine Zukunft wird genauso aussehen. Halt vielleicht mit 1-2 Kindern mehr im Freundeskreis, aber das ist auch total schön für mich und ich bin da auch nicht nachtragend oder habe ein unangenehmes Gefühl dabei. Ich bin eher froh, wenn andere das können und das auch wollen. Und eben weil ich ja eigentlich vorher gesagt habe, schon wirklich lange gesagt habe, ich möchte keine Kinder haben, ist jetzt mittlerweile so das auch wirklich bei mir angekommen, dass es auch nicht geht und es ist auch in Ordnung und ich akzeptiere das. Das ist jetzt natürlich nur eine Kurzfassung von allem, aber es war schon eine Achterbahnfahrt der Gefühle und hat auch sehr, sehr viele Ängste nochmal rumgewirbelt.
Du hast ja gerade deine Freundinnen angesprochen. Wie geht denn dein Umfeld damit um? Das ist ja auch ein sehr privates Thema. Wie teilst du das?
Zum Glück gehen alle sehr, sehr liebevoll und sensibel damit um und haben das ziemlich schnell akzeptiert. Also für sie war das überhaupt gar kein Problem oder keine große Sache. Ich habe mich aber auch dazu entschieden, das offen anzusprechen und auch Fragen zu klären, weil das mir auch ein bisschen hilft. Also ich bin mittlerweile überzeugt davon, dass es besser ist, so ein bisschen vorzugeben, ob man offen ist, über etwas zu sprechen. Und das habe ich gemacht, indem ich hier und da das so ein bisschen eingebracht habe oder einfach erzählt habe. Und das Schöne ist, dass ich mich dadurch sogar noch näher zu der einen Freundin fühle, die jetzt Mama geworden ist, weil auch sie Ängste hatte, wie sich ihr Leben verändert, wenn sie jetzt in diese Mutterrolle kommt. Und wir hatten beide auf unsere Art und Weise unsere Ängste und darüber offen zu sprechen, hat einfach sehr, sehr viel Nähe mit sich gebracht und einfach auch was Schönes.
Und es spricht ja auch voll für eure Freundschaft, dass ihr das so könnt, ne? Und dass ihr diesen gemeinsamen Weg so gehen könnt.
Ja, da bin ich auch sehr, sehr froh und dankbar darüber. Ja, das ist schön.
Was hat dir denn in den letzten 2 Jahren noch geholfen, mit der Diagnose umzugehen? Vielleicht auch welche Perspektiven oder so einzunehmen?
Also in meinem Fall ist es so, dass ich auch ganz schön viel damit beschäftigt war, mit den Symptomen klarzukommen. Also das lässt sich auch nicht leugnen, dass das sehr, sehr viel Raum einnimmt. Und die mussten erstmal geregelt werden und das war erstmal eher im Fokus. Und ja, also das Reden mit meinem Umfeld hat schon sehr viel geholfen, aber auch für sich da zu sein und auch lieb zu sich zu sein. Also es mag irgendwie kleiner klingen, als es eigentlich ist, aber sich positiv zuzureden, vor allem auch dem Körper positiv zuzureden, weil es wird einem ja auch ein bisschen eine Fähigkeit, die theoretisch möglich sein könnte, weggenommen. Und da war es bei mir zumindest sehr wichtig, mir zu sagen, dass ich in Ordnung bin und dass ich trotzdem dankbar bin für meinen Körper. Und mir hat zum Beispiel geholfen, sehr viel in der Natur zu sein und mich zu bewegen und einfach dieses Körpergefühl zu verbessern bzw. zu stärken, weil ja das dann auch ein bisschen gebröckelt hat in der Zeit.
Voll. Wo stehst du gerade im Verarbeitungsprozess? Hier und heute so.
Ich würde sagen, dass ich ja nicht am Ende angekommen bin, aber auf jeden Fall diese Frustration oder auch die Sorge und Zukunftsangst so ein bisschen beiseite gelegt habe und eigentlich nur noch neugierig bin, was noch kommt.
Samantha wollte ja eher keine Kinder und es war aber für sie trotzdem eine emotionale Reise, um an diesen Punkt zu kommen. Jede Person ist ja unterschiedlich, hat die eigene Geschichte und reagiert ja auch anders. Mit diesen Gedanken haben wir uns an eine Psychologin gewandt. Was nämlich, wenn die Nachricht, keine Kinder bekommen zu können, ein echter Schock ist und einen aus der Bahn wirft? Welche Gefühle sind da besonders präsent?
Wut, Trauer, Traurigkeit, eine starke Verzweiflung, eine große Enttäuschung auch und so das Gefühl von einer starken Ungerechtigkeit. Viele fühlen sich so hilf- und ratlos und blicken dann so pessimistisch auf ihre Zukunft im Allgemeinen.
Hier hört ihr Anja Fallert. Sie ist psychologische Psychotherapeutin mit dem Schwerpunkt Krisen rund um Kinderkriegen, Schwangerschaft und ungewollte Kinderlosigkeit. Anja Fallert hat mir gesagt, dass für viele Frauen sich das wie einen Kontrollverlust anfühlt. Die Entscheidung, wie das eigene Leben aussehen soll, das liegt plötzlich nicht mehr in der eigenen Hand und auch der ganze Lebensplan wird umgeworfen. Das sei für viele Frauen oft schwer, damit umzugehen.
Das ist ganz wichtig, dass ich erstmal so mir selber auch zugestehe, ich darf mich so fühlen, so wie auch alle anderen Gefühle da sein dürfen, darf auch dieses massive Gefühl dieses Kontrollverlustes da sein. Und dass ich versuche, das erstmal so anzuerkennen, das ist jetzt gerade da, das gehört zu meiner Situation dazu. Und ich versuche erstmal zu akzeptieren, dass ich mich so fühle. Und was dann vielleicht zu einem nächsten Schritt helfen kann, ist, dass ich ja versuche, wieder so ein Stück weit Kontrolle vielleicht herzustellen in anderen großen Lebensbereichen. Hm. Also das ist natürlich ein großer, wichtiger Bereich für viele Menschen, der Traum von eigenen Kindern. Und es geht auch nicht dabei darum, diese Lücke zu füllen, aber mehr darum, mich wieder so ein Stück weit darauf zu besinnen, was ist denn sonst noch da? Was macht mich sonst noch als Mensch aus? Man kann sich dann auch so die Frage stellen, was sind so meine Werte im Leben? Was macht mich aus als Mensch? Was waren auch meine Träume vorher? Und Werte kann man sich so vorstellen wie so ein Kompass für das eigene Leben. Mhm. Wenn das Leben so eine Wanderung ist, dann geben Werte uns wieder so die Richtung vor, wie es für mich wieder hingehen kann.
Das Fiese ist ja auch manchmal so das Timing im Leben, dass man gerade ein Ergebnis bekommt oder eine Aussage in dieser Richtung und die anderen um einen rum bekommen dann vielleicht gerade Kinder oder haben sogar schon Kinder. Das ist ja auch schwer auszuhalten manchmal.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass das eigentlich ja wahrscheinlich alle Betroffenen so so erleben und dann auch eben Neidgefühle da sein können. Natürlich, ne? So, warum haben es andere vermeintlich so leicht? Ne? Das ist auch einfach ja ungerecht. Das ist es am Ende. Und damit so zurechtzukommen, dass andere dieses große Glück haben im Leben und da dieser Unterschied zwischen uns irgendwo da ist auf der Ebene und immer da sein wird, kann sehr, sehr hart sein.
Wie können wir damit am besten umgehen? Ist es okay, sich dann vielleicht auch erstmal, sage ich mal, ja, zurückzunehmen und zu sagen, so, ich gönne dir dein Glück, aber gerade kann ich nicht, ist alles noch zu frisch? Ich meine, man will ja auch eine Freundschaft oder so nicht gefährden, ne?
Genau, ich finde das trotzdem total legitim, das offen anzusprechen, ne? Zu sagen, wie geht's mir denn damit? Und ne, hey, das heißt nicht, dass ich dir dein Glück jetzt nicht gönne, aber jetzt gerade fällt es mir einfach schwer, an manchen Dingen teilzunehmen. Ne? Ich finde jetzt zum Beispiel denkbar, wäre irgendwie so eine Situation wie eine Babyparty oder so. Sich da erstmal auch wirklich Zeit zu nehmen und ne, auch da zu sagen, auch diese Neidgefühle, die dürfen ja da sein. Ich muss mich auch tatsächlich erstmal nicht für andere Menschen freuen. Ne? Das wird uns ja oft so suggeriert irgendwie, sich für andere freuen müssen oder so. Und das ist aber letztendlich ja gar nicht der Fall. Ich darf ja auch ein Neidgefühl haben. Ne? Das zeigt ja erstmal nur, dass andere Menschen was haben oder in einer Situation sind, die ich mir auch für mich selber wünschen würde. Mhm. Und kann vielleicht auch helfen, dass ich das selber für mich so einordne, ne? Und sage, diese Neidgefühle, die sind wie so eine Begleiterscheinung, wie so ein Aspekt meiner ungewollten Kinderlosigkeit. Und wenn ich dann nochmal so ein Neidgefühl intensiver erlebe, dann ne, könnte ich mir das selbst auch so sagen. Ah, jetzt ist wieder so ein Moment da, das kenne ich schon, das gehört gerade dazu und das ist in Ordnung, das darf gerade so sein. Es ist total okay, am Anfang eben zu sagen, ich muss mich erstmal selber schützen.
Wenn wir jetzt mal auf das Gegenüber blicken, das, sag ich mal, von der Situation der Freundin weiß, wie kann man da unterstützend an der Seite stehen als Angehörige, als Freund, als Freundin?
Ja, ich glaube, dass Freunde, Freundinnen, das soziale Umfeld generell eine total wichtige Funktion für viele dann haben. Und ich glaube schon, dass es auch das Umfeld oft dann auch sehr herausfordert, vielleicht auch überfordert manchmal und dass es manchmal auch zu Ratschlägen kommen kann, die vielleicht gar nicht so gut sind. Und ich finde es dann stattdessen aber immer gut, genau diese eigene Unsicherheit, die Überforderung auch zu thematisieren und zu verbalisieren, ne? Indem ich zum Beispiel sage, hey, ne, mir tut das total leid, was du da gerade erlebst. Kannst gerne mit mir teilen, wie es dir damit geht. Gleichzeitig merke ich, ich bin irgendwie total hilflos. Ich will gern was Hilfreiches zu dir sagen. Ich würde dir so gern helfen und ich weiß gar nicht wie, weil es vielleicht auch gerade gar nicht so viel gibt. Und meine Hilflosigkeit ist wahrscheinlich gar nicht so groß wie deine eigene. So. Aber das auch so anzusprechen, wie es mir damit geht und dass mich das überfordert und es ja vielleicht möglich ist. Es gibt ja nichts, was die Situation lösen kann. Ich kann ja keinen Ratschlag erteilen, der das jetzt rückgängig macht oder so.
Ja, und die Schwierigkeit ist ja wahrscheinlich für einige auch, das überhaupt anzunehmen, ne? Das ist ja so, ja, eine heftige Information, die man bekommt. Ja. Je nachdem, wie man sich das eben vorgestellt hat, löst das dann auch so viele Gefühle in einem aus. Gibt es denn irgendwelche therapeutischen Ansätze oder was man selber konkret machen kann?
Ja, so an konkreten Strategien, die man anwenden könnte, so für sich, fällt mir zum Beispiel auch ein, dass man einen Brief verfassen könnte, einen Brief dann zum Beispiel auch an das Wunschkind, das nie geboren werden wird. Und dass ich in dem Brief vielleicht all meine unerfüllten Träume aufgreife, Gedanken, die ich zu diesem Kind habe, wie ich mir das Leben mit diesem Kind vorgestellt habe. Und das kann natürlich echt nochmal richtig schmerzhaft sein, sich damit zu verfassen, ist aber gleichzeitig oft total heilsam, um dann auch wieder nach vorn blicken zu können.
Und professionelle Hilfe sollte man sich dann suchen, wenn man merkt, dass man aus der negativen Gedankenspirale oder Zukunftsängsten nicht mehr rauskommt. Habt ihr ein Thema, mit dem ihr euch allein fühlt? Wo ihr sagt, hey, ihr als Facts und Feelings Team solltet da mal raufschauen. Schreibt uns gern. mail@factsundfeelings.de steht auch nochmal in den Shownotes. Das Team für diese Folge: Jewgenia Scherbakowa, Anna Küsters, Dorothee Lohse, Friederike Seeger und ich, Charlene Rogal. Danke fürs Zuhören heute.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.